Abschnitt 2.3 Clark L. Hulls Triebtheorie. Clark Hull, 1884 bis 1952, gilt als einer der einflussreichsten Vertreter des Anfang des 20. Jahrhunderts von John B. Watson begründeten Behaviorismus, der mit einem tiefgreifenden Wandel in der Psychologie verbunden war. Als Behaviorist fühlte sich Hull der Analyse ausschließlich objektiv messbarer Phänomene verpflichtet. Nicht mehr wie bei Freud die intuitive Interpretation von Träumen oder Verhaltensauffälligkeiten, die Rückschlüsse auf unbewusste Triebkräfte erlauben sollten, sondern die präzise Messung von Verhalten und seinen Determinanten kennzeichnen Hulls Forschungsansatz. Die Naturwissenschaften, insbesondere die Physik, waren die Vorbilder für behavioristische Forscher und damit einhergehend auch umfassende theoretische Konzeptionen und ein streng experimentelles Vorgehen. Entsprechend fasste Hull seine theoretischen Annahmen mathematisch hochformalisiert in 17 Postulaten und 15 Begleitsätzen, die er schließlich in Experimenten mit Versuchstieren überprüfte. Um den Lesern einen kleinen Einblick in Hulls Schreiben zu gewähren, sei hier Postulat 4 im Original wiedergegeben. Das sogenannte Gesetz der Gewohnheitsbildung knüpft an das lerntheoretische Konzept der Verstärkung, Gesetz der Wirkung, Englisch Law of Effect von Thorndike, an und bezieht sich auf durch Verstärkungslernen erworbene neue Verhaltensweisen, von Hull als Gewohnheiten, Englisch Habits, bezeichnet. If reinforcements follow each other at evenly distributed intervals, everything else constant, the resulting habit will increase in strength as a positive growth function of the number of trials according to the equation habit equals 1 minus 10 to the minus 0.0305n, where n is the total number of reinforcements from Z. Haben Sie es bereits verstanden? Ärgern Sie sich nicht, wenn dies noch nicht der Fall sein sollte. Wir werden versuchen, Ihnen Hulls Theorie in eigenen Worten näher zu bringen. Hull ging es um nichts Geringeres als die Formulierung einer allgemeinen Verhaltenstheorie, die Verhalten zu erklären versucht aus dem Zusammenspiel von Bedürfnissen, States of Need, und bestimmten Umweltkonstellationen, States of the Environment. Als zentrales Erklärungskonstrukt erscheint hier das Bedürfniskonzept, State of Need, und darin zeigt sich eine gewisse Nähe zu Freuds Ansatz. Auch Hull nimmt an, dass Verhalten von Bedürfnis- oder Mangelzuständen angetrieben wird, Homöostase-Prinzip, und Verhalten nur so lange gezeigt wird, bis der Bedürfniszustand befriedigt ist und damit Entspannung eintritt, Hedonismus-Prinzip. Im Blick hat Hull grundlegende biologische Bedürfnisse, zum Beispiel Hunger, Durst, Sexualität, deren Befriedigung zwingend für das Überleben des Individuums und der Art ist. Und er analysiert folglich Verhaltensweisen, die auf Befriedigung dieser Bedürfnisse zielen. Dieser Forschungsfokus hat es ihm ermöglicht, seine theoretischen Überlegungen ausschließlich anhand von Tierversuchen zu überprüfen, denn all die genannten Verhaltensbereiche sind nicht spezifisch beim Menschen zu finden. Mit dem Postulat verhaltensauslösender Bedürfniszustände erweitert Hull die bis dahin vorherrschende lerntheoretische Position um eine motivationspsychologisch höchst bedeutsame Komponente, die des Antriebs. Auch wenn anderen Vertretern der Lernpsychologie, die zu Hulls Zeit forschten, zum Beispiel Pavlov, Thorndike, die Bedeutsamkeit von Bedürfniszuständen für Lernprozesse im Sinne des klassischen und operanten Konditionierens klar gewesen war, alle Versuchstiere wurden in depriviertem, das heißt zum Beispiel ausgehungertem oder durstigem Zustand mit starkem Bedürfnis nach Triebbefriedigung den Konditionierungsexperimenten unterzogen, so haben sie dieses bedeutsame motivationale Konzept nicht in ihren Theorien berücksichtigt. Klassische lerntheoretische Ansätze hatten Schwierigkeiten zu erklären, warum Versuchstiere in gesättigtem Zustand eine gelernte Reiz-Reaktionsverknüpfung in der Regel nicht zeigen. Unterabschnitt 2.3.1 Das Konzept der Gewohnheit und des Triebes. Hull postulierte, dass die gelernte Reiz-Reaktionsverbindung dem Verhalten zwar eine Richtung gibt, sobald ein bestimmter Reiz erscheint, tritt ein bestimmtes Verhalten auf, nicht jedoch die Energie zu deren Ausführung bereitstellt. Diese Antriebskomponente, von Hull als Trieb, Englisch Drive, bezeichnet, resultiert aus einem unbefriedigten Bedürfniszustand. Bei einem Trieb handelt es sich nach Hall um eine unspezifische Energiequelle, die unabhängig von der Art des jeweils aktualisierten Bedürfnisses ist und die durch Lernprozesse in eine bestimmte Richtung gelenkt werden kann. Halls berühmt gewordene Verhaltensformel bringt seine zentrale theoretische Annahme prägnant auf den Punkt. Verhaltenstendenz ist gleich Gewohnheit mal Trieb. Englisch Reaction Potential equals Habit Strength multiplied by Drive. Damit ein Verhalten gezeigt wird, muss es im Verhaltensrepertoire des Tieres bzw. Individuums bestehen, Gewohnheit, und es muss ein Bedürfniszustand, Trieb, vorherrschen. Die Gewohnheit bezeichnet dabei eine durch Verstärkungslernen erworbene Verhaltenssequenz. Ihre Stärke ergibt sich aus der Anzahl verstärkter Lerndurchgänge. Siehe oben, Gesetz der Gewohnheitsbildung. Auch die Triebstärke kann objektiv bestimmt werden über die Dauer der Deprivation. Zum Beispiel, je länger der Nahrungs- oder Flüssigkeitsentzug, desto höher die Triebstärke. Und damit sind beide theoretischen Konstrukte kompatibel mit der behavioristischen Forderung nach objektiver Messbarkeit. Die multiplikative Verknüpfung von Gewohnheits- und Triebstärke hat zwei wichtige theoretische Implikationen. Zum einen wird damit ausgedrückt, dass es für ein Verhalten beider Komponenten bedarf. Denn ist einer der beiden Faktoren null, ist der gesamte Term gleich null. Beispielsweise kann ein Mangel an Antrieb nicht durch eine höhere Gewohnheitsstärke kompensiert werden und umgekehrt. Wenn ein Versuchstier satt ist, wird es ein gelerntes Verhalten zur Futterbeschaffung nicht zeigen, egal wie gut gelernt das Verhalten noch sein mag. Zum anderen bildet sich darin im statistischen Sinne eine Interaktion beider Faktoren ab, die darin besteht, dass die Wirkung des einen Faktors abhängig ist von der Ausprägung des anderen Faktors. So zeigte sich, dass die Gewohnheitsstärke bei höherer Triebstärke einen größeren Einfluss auf das Verhalten hat als bei geringerer Triebstärke. Je größer der Hunger ist, desto deutlicher wird der Unterschied sichtbar, ob ein Tier ein Futtersuchverhalten gut gelernt hat oder nicht. Studie von Perrin 1942 zu Halls Verhaltensformel. Eine der am häufigsten zitierten Studien zu Halls Verhaltensformel findet sich in einer Arbeit von Perrin, in der er ein eigenes Experiment und eines seines Kollegen Williams präsentiert. Ratten wurden, wie in klassischen Lernexperimenten üblich, für mehrere Stunden, hier 23 Stunden, nicht gefüttert. Nahrungsentzug als Operationalisierung der Triebstärke. Sie lernten dann ein Verhalten, Hebeldrücken, das ihnen Zugang zu Futter verschaffte. Während der Lernphase wurden unterschiedliche Versuchstiergruppen gebildet, bei denen das Betätigen des Hebels unterschiedlich häufig, zwischen 5 und 90 Mal als Operationalisierung unterschiedlicher Gewohnheitsstärke, mit Nahrung belohnt wurde. Es folgte danach eine weitere Phase von 22 Stunden bei Williams bzw. 3 Stunden bei Perrin, in der die Tiere hungern mussten. In der nachfolgenden kritischen Versuchsphase, hier wurde die zentrale abhängige Variable der Löschungsresistenz gemessen, wurden die Versuchstiere für das Drücken des Hebels nun nicht mehr belohnt. Beobachtet wurde, wie oft der Hebel noch betätigt wird, bevor das Versuchstier mindestens 5 Minuten ohne jegliche Reaktion in der Versuchsapparatur verharrt. Die Löschungsresistenz gilt als Maß für die Verhaltenstendenz, Reaction Potential. Wie in Abbildung 2.1 im gedruckten Buch ersichtlich, zeigt sich die generelle Tendenz, dass mit zunehmender Anzahl vorheriger Bekräftigungen in der Lernphase, also mit höherer Gewohnheitsstärke, die Löschungsresistenz ansteigt. Dies geschieht jedoch in viel höherem Maße bei höherer Triebstärke, 22 Stunden Nahrungsentzug, als bei geringerer Triebstärke, 3 Stunden Nahrungsentzug. Illustriert im gedruckten Buch an den nach rechts auseinanderstrebenden Kurvenverläufen. Studie Ende. Unterabschnitt 2.3.2 – Das Konzept des Anreizes. Doch der motivationspsychologisch wichtige Beitrag Halls beschränkt sich nicht auf die Berücksichtigung der Antriebskomponente. Mindestens ebenso bedeutsam ist eine theoretische Fortentwicklung, die er in seinem letzten Buch 1952 vorstellte. Sie umfasst die Erweiterung seiner Verhaltensformel um das Konzept des Anreizes. Es hatte sich gezeigt, dass trotz gleichbleibender Habit- und Triebstärken das Verhalten von Versuchstieren markant unterschiedlich ausfällt, je nach der Art oder Menge des Futters, das ihnen als Belohnung verabreicht wurde. Der Anreiz für das Verhalten war also ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Dies ist unmittelbar einleuchtend, kennen wir doch alle das Phänomen, zum Beispiel auf einer Party einfach weiter zu essen, auch wenn wir schon längst satt sind, einfach weil das Angebot auf dem Buffet so verlockend ist. Hull integrierte diese Tatsache unter dem Begriff des Anreizwerts in seine Verhaltensformel, die sich nun liest als Verhaltenstendenz ist gleich Gewohnheit mal Trieb mal Anreiz. Englisch Reaction Potential equals Habit Strength multiplied by Drive multiplied by Incentive. Damit werden nicht mehr nur innerhalb des Organismus liegende Faktoren, Bedürfnisse, sondern auch in der Umgebung vorherrschende Bedingungen, Anreize zu Motivatoren des Verhaltens. Entsprechend unterscheidet man zwischen Bedürfnis- und Anreizmotivation, die unterschiedliche Ansatzpunkte an das Verhalten beschreiben. Bedürfnisbedingte Triebe drängen das Individuum, etwas zu tun. Push, Verhaltensauslöser, Hunger. Während situative Anreize es gewissermaßen anziehen und so ein bestimmtes Verhalten auslösen. Pull, Verhaltensauslöser, reichhaltiges Buffet. Als dritter historischer Ansatz soll Kurt Lewins Feldtheorie dargestellt werden. Es wird sich zeigen, dass Lewin, obwohl wiederum aus einer völlig anderen wissenschaftlichen Tradition stammend, Annahmen formuliert, die sich in gewisser Weise mit denen Freuds und Hulls decken. Gleichzeitig geht Lewin jedoch deutlich über diese Theorien hinaus, indem er kognitive Konzepte, zum Beispiel Intention, Erwartung, in die Theoriebildung einführt.